Bei uns gibt es diesen besonderen Vorteil, wenn man ein Praktikum macht und sich für einen Beruf interessiert oder sagt, hat mir ganz toll gefallen, würde ich mir gerne noch mal ein, zwei Mal anschauen, dann kann man bei uns auch einen Patenschaftspraktikantenvertrag erhalten. Was für die Schüler bedeutet, sie können bis zu 20 Tage im Jahr bei uns gegen Bezahlung tatsächlich ein Praktikum machen. Also sie
Ach,
kommen dann
cool.
nicht umsonst, sie kommen 7,50 € die Stunde und können dafür ein Praktikum machen. Wir konnten rückwirkend eigentlich immer alle Patenschaftspraktikanten tatsächlich als zukünftige Auszubildende gewinnen und auch einstellen.
Von A bis Zubi.
Spezial mit der Agentur für Arbeit.
Der BB-Radio Ausbildungspodcast mit Ida.
Hier im Podcast stellen wir verschiedene Ausbildungsberufe vor, um zu zeigen, wie viele Möglichkeiten es bei der Berufswahl gibt. Unterstützung haben wir in dieser Folge von der Agentur für Arbeit mit Berufsberater Fabian Schüle. Und dazu habe ich wie immer ein tolles Unternehmen aus Brandenburg und Berlin zu Gast. Diesmal Gesellschaft für Leben und Gesundheit, kurz GLG aus Eberswalde. Mit dabei Ausbildungskoordinatorin Liane Zimmermann, Praxisanleiterin Pflege und Gesundheit Franziska Kriems-Elsholz und Pflegestudent im dritten Jahr MAD Deutschland. Wir sprechen über das Pflegestudium und alle Ausbildungsberufe, die bei der GLG angeboten werden. Deshalb haben wir uns für diese Folge besonders viel Zeit genommen. Liane, stell uns die GLG doch bitte erst einmal vor.
Wir sind ein relativ großes oder das größte Gesundheitsunternehmen im Barnim und in der Uckermark. Die GLG steht für Gesellschaft für Leben und Gesundheit und wird geführt durch kommunale Träger, einmal durch den Landkreis Barnim, Landkreis Uckermark, dann die Stadt Eberswalde und die GLG selber. Wir sind ein Verbund mit drei Krankenhäusern, mehreren Arztpraxen, Rehabilitationseinrichtungen und wir haben 3230 Mitarbeiter und haben 263 Auszubildende. Bei uns im Unternehmen verteilt über alle Berufe. Wir haben ja 16 Ausbildungsberufe, zwei Studiengänge und in der Menge ist das auch verteilt in den Häusern. Der größte Anteil der Auszubildenden befindet sich im Werner-Forstmann-Klinikum, ein Schwerpunktkrankenhaus und dann haben wir noch das Martin-Gropius-Krankenhaus, spezialisiert auf Psychiatrie, Psychosomatik und Forensik.
Was ist ein Schwerpunktkrankenhaus?
Das ist ein Schwerpunktversorger, das heißt, wir haben 17 Fachrichtungen dort. Weil, also wir bieten alle Fachrichtungen an, die man in einem Schwerpunktversorgungskrankenhaus anbieten kann und auch muss, um diesen Titel zu tragen. Chirurgie, Onkologie, Palliativmedizin, Pädiatrie, Gynäkologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Unfallchirurgie, Lungen- und Thoraxchirurgie. Also es ist ein breites Spektrum, aus dem Grunde auch sehr schön für Auszubildende, weil man doch relativ viele Bereiche kennenlernt, in vielen Fachbereichen auch ausgebildet werden kann. Ebenso interessant eigentlich bei uns auch für die Medizinstudenten. Wir sind ja auch Kooperationspartner oder Vertragspartner für die Charité, für die Ausbildung der Mediziner, die auch bei uns im Haus ihre Ausbildung, Facharztausbildung und Assistenzarztausbildung absolvieren.
Für mich zum Verständnis, das heißt, alle Auszubildenden, die dann in den Krankenhäusern beispielsweise sind, die sind eigentlich alle bei der GLG angestellt.
Ja.
Ja, die Gesundheitswelt ist wirklich riesig. 16 Ausbildungsberufe hast du
Ja,
gesagt.
ja.
Oh Gott, wir sind ja die größte Behörde Europas. Wir haben eine Ausbildung.
Und was ist so die Idee hinter der GLG?
Also die Philosophie der GLG, also der Gesellschaft für Leben und Gesundheit, ist ja die umfassende Betreuung der Patienten von der Erkrankung über die Reha bis nachher in der ambulanten Betreuung und auch in den Bereichen der MVZs, wo ja niedergelassene Ärztinnen dann einfach die Patienten weiter betreuen. Genau, das ist ja die Intuition, die Philosophie der GLG.
Ich glaube, das ist
Ja.
auch für uns Studierende und Auszubildende irgendwie super wertvoll, in so einem Unternehmen zu arbeiten, weil wir müssen alle durch ambulante Einsätze, durch Langzeitpflege und man hat halt einfach die Chance, diese ganzen Einsätze in der GLG zu machen und dann muss man sich, sag ich mal, nicht irgendwie immer auf was komplett Neues einstellen, weil ich meine, so eine Sachen wie Dokumentationssysteme sind dann trotzdem gleich und das ist dann natürlich echt hilfreich, irgendwie sich auch dann in diesen Einsatzbereichen zurechtzufinden.
Ist das auch der Grund, warum es so viele verschiedene Berufe ausgerechnet bei euch gibt, dass man eben versuchen will, alles abzudecken?
Das wird ein Grund sein, aber ich denke auch, so ein Krankenhaus oder so ein Unternehmen ist ja so eine Verzahnung. Ich sage immer, wie so Zahnräder, es funktioniert nichts ohne dem anderen. Also die Ärzte können nicht ohne die Pflegenden nicht ohne den Therapeuten, ohne die Ärzte. Wiederum können die Patienten aber auch nicht ohne die Küche, die ja auch verdammt wichtig ist für so einen Patient im Krankenhaus einfach. Und wir auch abhängig von der Technik sind, von der Medizintechnik. Wir sind abhängig, der OP ist abhängig von den Pflegenden in den Peripherien und andersrum genauso. Also das ist wie so ein Zahnrad, was einfach zusammenarbeiten muss und nichts funktioniert ohne den anderen.
Das ist dann ja auch alles sehr spezialisiert, was die Ausbildung angeht. Also man lernt ja dann schon sehr spezielle Bereiche, oder? Wieso hat man so viele verschiedene Ausbildungsberufe?
Nein, das hängt an der Spezialisierung. Also im OP haben wir ja operationstechnische Assistenten, die schon spezialisiert sind während der Ausbildung für die Operations, für den Operationsbereich. Und wir haben den anästhesietechnischen Assistenten im OP. Und wiederum haben wir die Pflege einmal als Ausbildung und einmal als Studium. Wir haben aber auch die ganzen Therapiebereiche, also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, wir haben die Logopäden, wir haben die medizinischen technischen Berufe, also die medizinischen Technologen für Labor, für Radiologie oder Funktionsdiagnostik. Und dadurch setzt sich diese Vielfalt zusammen. Man hat ganz viele Berufe, die wir in den einzelnen Fachbereichen ausbilden, ne, medizinische Fachangestellten für die Arztpraxen, dass wir eben auch diese ganze Palette anbieten. Berufsnachwuchs muss man selber ausbilden. Wenn man Berufsnachwuchs haben möchte, glaube ich, sind wir immer auf dem guten Weg, wenn wir die selber ausbilden und sie dadurch auch ans Unternehmen binden können.
Und ihr habt heute mitgebracht Mart, Pflegestudent.
Mhm. Ja.
Wie bist du denn ausgerechnet da drin gelandet?
Also das war tatsächlich ganz spannend. Ich habe vorher schon ein Jahr lang im Haus gearbeitet, im Werner-Forstmann-Krankenhaus in Eberswalde. Und habe da schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, habe da mein FSJ gemacht und wollte eigentlich immer Medizin studieren. Das hat aber dann leider nicht so ganz geklappt und dachte, okay, dann mache ich vielleicht erst die Ausbildung einfach. Und dann nahm das so alles seinen Lauf mit dem Pflegestudium und das wurde mir dann angeboten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das gerne an. Das ist echt eine gute Chance und gerade die Pflege, die verändert sich ja gerade wirklich maßgebend. Und dann bin ich da so reingekommen.
Das finde ich schon mal krass, Fabi, dass man ein Studium angeboten bekommt. Dass man auch nicht hingehen muss und sagen, ich will unbedingt, bitte gib mir einen Platz. Sondern dass es ja auch wirklich einen Bedarf gibt.
Ja, und Mart muss sehr, sehr gut sein, dass man gleich sagt, hey, wir wollen dich, bleib bei uns. Deswegen tendiere ich auch immer dazu, macht man ein Praktikum. Vielleicht läuft das auch bei euch so gut. Aber muss nicht, ihr müsst schon die Besten sein und alles geben dafür.
Wer war denn von euch dafür verantwortlich, dass ihr gesagt habt, der soll hier bleiben?
Ja, das war ich tatsächlich. Da ist der das Aufgabenfeld FSJ noch in meine Hand gefallen und Mart hat Potenzial gezeigt und die Kollegen in dem Bereich, wo er eingesetzt war, haben gesagt, ja, den müssen wir behalten, unbedingt hier in der Region. Und ja, da das mit dem Medizinstudium nicht ganz so geklappt hat und wir ja mit der Hochschule für Gesundheitsfachberufe in Eberswalde kooperieren, und dieser duale Studiengang Pflege etabliert werden sollte, habe ich ihm das vorgeschlagen. Genau.
Aber warte, du musst das bestimmt trotzdem noch das Vorstellungsgespräch und alles machen,
genau.
Oder?
Also ich habe noch mal eine Bewerbung geschrieben und nochmal meinen Lebenslauf abgegeben und dann lief das so seinen offiziellen Weg, aber genau.
Jetzt habt ihr das gerade schon kurz angesprochen, dass das Pflegestudium etabliert werden soll. Ist das auch noch eher neu?
Ja, also das ist echt super neu. Also gerade in Eberswalde an der Hochschule für Gesundheitsfachberufe, wo ich studiere, sind wir der erste Jahrgang tatsächlich. Ich habe im Wintersemester 23 gestartet und somit eben die Hochschule auch, zusammen mit den Hebammen, die dort auch studieren. Und generell deutschlandweit findet dieses Pflegestudium gerade so ein bisschen seinen Anfang und das festigt sich gerade so ein bisschen.
Was ist denn der Unterschied später, wenn du arbeitest, zwischen jemand, der die Ausbildung gemacht hat und der das studiert hat?
Also ich habe ja die Pflegeausbildung praktisch im Studium mit drin. Also ich habe dann zwei Berufsabschlüsse, sage ich mal. Also ich habe den Pflegefachmann und den Bachelor dazu. Und gerade im Studium haben wir wirklich super viele auch wissenschaftliche Inhalte, sodass wir auch wirklich vorbereitet sind, irgendwie mit Studien zu arbeiten, konzeptionelle Arbeit zu machen, zu gucken, okay, wie kann man den Pflegealltag verbessern, wo kann man irgendwie ansetzen, um Sachen auch zu ändern. Und gerade auch dieser Theorie-Praxistransfer ist halt irgendwie ein ganz, ganz großer Punkt, weil die Theorie ist teilweise viel weiter als die Praxis und die Theorie auch in die Praxis zu bringen. Ich glaube, dafür hat das, also da bringt das Studium echt Chancen mit sich.
Dann lass uns doch nochmal bei dem Ausbildungsteil anfangen und dann können wir ein bisschen darauf aufbauen, was du dann extra noch im Studium machst. Was sind denn Sachen, die in deinen Berufsalltag als Pflegefachmann so gehören?
Was mache ich da? Also ich habe natürlich so eine grundlegenden Sachen wie eine Körperpflege zum Beispiel, gerade im Akutkrankenhaus oder in der Langzeitpflege, auch in der ambulanten Pflege. Ich bin ja befähigt, dann sag ich mal, überall zu arbeiten, habe dort eine Grundpflege, habe dort aber dann auch eben die Kenntnisse für die Behandlungspflege, also für alles, was Medikamente mit sich bringen und generell auch den ganzen Pflegeprozess zu steuern, zu gucken, was können wir für Pflegemaßnahmen machen, um den Pflegeprozess so gut wie möglich zu gestalten und auch dafür zu sorgen, dass es dem Patienten oder der Patientin dann hoffentlich wieder gut geht.
Welche Abteilung war deine Lieblingsabteilung, wo du reinschnuppern durftest?
Also gerade durch mein FSJ habe ich ja viel Erfahrung in der Intensivmedizin sammeln können und ich würde auch sagen, ich bin da so ein bisschen hängen geblieben. Das ist schon echt ein ganz, ganz interessantes Feld und das ist auch super breit gefächert. Das wird nicht langweilig, das ist immer abwechslungsreich und ich kann echt jedem empfehlen, da auch mal reinzugucken.
Und was sind dann die Unterschiede zur Krankenpflege noch?
Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist einfach, dass Kompetenzen erworben werden. Wir nennen die Vorbehaltsaufgaben, die wirklich gesetzlich verpflichtend oder bestimmt sind einfach, die vorher für die Pflege halt nicht so festgeschrieben waren. Ne? Und Krankenpflege an sich, wie gesagt, da haben dann 24 die letzten ausgelernt, genau. Und ja, die Vorbehaltsaufgaben sind einfach das, was gesetzlich festgelegt ist jetzt einfach. Ja, also Vorbehaltsaufgaben heißt, wir dürfen bestimmte Sachen bestimmen, wir dürfen bestimmte Sachen auch im Pflegebereich ja als Diagnosen stellen, was vorher nicht so war. Diagnosestellung obliegt sonst immer den ärztlichen KollegInnen vor Ort, genau.
Also ist die Politik endlich auch mal dran, die Ärzte ein bisschen zu entlasten und den Pflegeberuf auch ein bisschen aufzuwerten, denen mehr Kompetenzen und Fähigkeiten
zu geben. Und da soll halt auch nochmal die Akademisierungssache der Pflege einfach in Kraft treten, ne? Weshalb auch diese dualen Studiengänge etabliert wurden, zukünftig auch mit den heilkundlichen Tätigkeiten, wo bestimmte Sachen halt nochmal detaillierter aufgeführt werden, was die Studis dann im Endeffekt, wenn sie dann fertig sind, verrichten können. Genau. In anderen Ländern, anderen EU-Ländern, skandinavischen Ländern ist ja die Pflege komplett akademisiert. Wir fahren halt zwei Wege.
Und ich würde auch noch sagen, die Pflege geht halt immer mehr dahin, auch wirklich Aufgabenbereiche zu substituieren, weil gerade läuft ja viel über die Delegation. Das heißt, die Pflege bekommt ganz viele Aufgaben einfach delegiert, die eigentlich im ärztlichen Bereich liegen. Und dadurch, dass die Pflege gerade so ein bisschen im Wandel ist, fallen zukünftig oder perspektivisch, leider gibt es ja diese gesetzliche Grundlage noch nicht, aber fallen verschiedene Aufgabenbereiche, wie auch zum Beispiel eine Insulintherapie oder im Bereich der chronischen Wunden oder Demenz, dann auch in den Aufgabenbereich der Pflege. Man sagt ja auch manchmal so ein bisschen, die Pflege kann eigentlich mehr, als sie darf und man möchte dahin, dass die Pflege wirklich professionalisiert wird und da auch weiterkommt und wirklich als Profession anerkannt wird.
Und wie seht ihr das generell mit den zwei Wegen? Also eigentlich ist es ja auch gut, dass man es auch ohne Studium machen kann, damit man eben auch als Mensch ohne Abitur trotzdem in diesen Bereich gehen kann, oder?
In jedem Fall, denke ich, müssen wir beide Wege offen halten. Wir haben sehr viele Auszubildende, die kein Abitur absolvieren können oder absolvieren und auch die aber in der Pflege hervorragende Arbeit leisten, hervorragende fachliche Kenntnisse erwerben können und die auch an den Patienten ausüben. Wir können auf die Auszubildenden aus dem Schulbereich nicht verzichten. Wir haben ja immer verschiedene Ausgangsbasen. Wir möchten sehr gerne Abiturienten und natürlich sehr gerne Studierende, auch gerne noch mehr, die sich dafür interessieren, weil das schon ein ganz anderer Part ist, ganz andere Aufgabenbereiche nachher umfasst in der Pflege am Patienten. Davon profitiert der Studierende, der Patient, das Unternehmen. Und wir brauchen aber auch von der Menge her Berufsnachwuchs. Und da bietet sich das wirklich an. Und die Schüler mit dem 10. Klassenabschluss bei uns auch mit in die Ausbildung zu nehmen, die sicherlich nachher unterschiedliche Kernkompetenzen haben, aber letztendlich am Patienten sehr wertvolle Arbeit leisten.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, also wir in Deutschland sind ja eigentlich ein besonderes Land mit diesem dualen System, auch wenn das jetzt laut Gesetz noch eine schulische Ausbildung ist. Aber so wie wir ausbilden und unsere Studiengänge haben, so sind wir ja auch einmalig auf der Welt. Was auch natürlich eine Stärke von uns ist, da wir wirklich zum Teil auch Praktika sind.
Wie sieht denn das dann aus in der Praxis, wenn ich jetzt ganz frisch anfange? Dann kann ich ja noch gar nichts. Mhm. Und dann werde ich direkt auf die Patienten losgelassen. Das kann ja eigentlich nicht sein.
Nee, also genau. Es gibt typischerweise immer einen Orientierungseinsatz, wo man erstmal das Kooperationshaus natürlich kennenlernt, die Station kennenlernt. Bei mir war das zum Beispiel ein dreimonatiger Einsatz. Das heißt, ich war 3 Monate wirklich auf einer Station, bin dort mit den Pflegefachkräften mitgelaufen, auch mit den PflegehelferInnen, um wirklich einfach den ganzen Stationsablauf kennenzulernen und einfach da so ein bisschen reinzukommen und dann nach und nach wird man dann ein bisschen mehr auf die Patientinnen drauf zugelassen, na klar.
Und vorher gibt es halt einen theoretischen Input von ungefähr 8 bis 10 Wochen. Bei den Studis ist es dann eher so 12 Wochen, wo natürliche Grundlagen geschaffen werden, um nicht unbefleckt auf die Patienten losgelassen zu werden. Genau.
Macht ihr dann auch so Kurse, wo man bestimmte Sachen auch schon mal untereinander irgendwie ausprobiert?
Ja, also wir haben wirklich einen großen Vorteil, dass wir bei uns am Standort an der HGE auch wirklich ausgebaute Skills-Räume haben. Das heißt, wir haben dort wie nachsimuliert einfach ein Patientenzimmer und können dort ganz, ganz viel an uns üben, an Simulationsmaterial, an Puppen, dass man einfach Sachen vorher durchspielt. Und gerade diese Räume sind ja auch wirklich da, um Fehler zu machen, weil man ja auch einfach daraus lernt und die nicht nochmal macht. Und das ist echt eine gute Chance, sich dann auf die Praxis vorzubereiten.
Wie ist denn das so? Kommen viele auch sowieso, weil sie schon ein Praktikum gemacht haben oder ein FSJ, oder gibt es auch viele, die wirklich noch gar nichts gemacht haben? Weil das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Sehr unterschiedlich. Wir haben ganz viele, die ein Praktikum gemacht haben und auch ein FSJ abgeleistet haben vorher. Wir haben aber auch Bewerber, die vorher mit dem Beruf noch gar nichts zu tun hatten, die auch mit wenig Informationen kommen. Da ist es aber immer unsere Bitte, bevor sie in die Ausbildung gehen, dass sie ein Praktikum bei uns in der Klinik absolvieren. Einfach, um auch einen realistischen Einblick in den Tagesablauf, in den Beruf zu erhalten und zu gucken, was kommt auf mich zu, was sind Inhalte meiner zukünftigen Tätigkeit, was muss ich nachher in der Arbeit auch leisten können, was wir für sehr wichtig halten, weil die Realität mit dem, was sie im Fernsehen oder oft in Serien oder so sehen, manche lassen sich davon sehr leiten, die Realität sich doch sehr unterscheidet.
Wie lange ist das Praktikum dann immer?
Unterschiedlich. Gerne 2 bis 3 Wochen, aber wenn ein Schüler nur 1 Woche oder 14 Tage kann, dann ist es auch in Ordnung. Wir möchten einfach nur, dass sie wirklich einen realistischen Einblick in die Berufe bekommen oder in den Beruf bekommen, den sie gerne später erlernen möchten und ausüben möchten. Wenn sie ohne Einblicke kommen, ist es sehr schwierig und dann hat man eher die Gefahr, dass sie abbrechen. Im ersten Vierteljahr sagen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ist gar nicht meins, kann ich überhaupt nicht. Ne? Und das wollen wir vermeiden. Also nicht nur für uns, wir möchten es auch für die Schüler vermeiden. Klar, man muss im Leben auch negative Erfahrungen machen, um zu sehen, ob was passt oder nicht. Aber das ist ja eine negative Erfahrung, der wir vorbeugen können. Ne?
Ich glaube, das ist überall so. Ich glaube, 95% der Krankenhäuser erwarten, dass vorher noch ein Praktikum erfolgt, dass genau der Eindruck einfach entsteht, was ist wirklich wichtig.
Genau, also wir im Werner-Forstmann-Klinikum auf jeden Fall, da bin ich mit meinen Kolleginnen total konform. Wir möchten, dass ein Pflegepraktikum vorher stattgefunden hat. Es muss nicht bei uns im Unternehmen gewesen sein, es kann auch in einem Pflegeheim gewesen sein oder woanders in einer anderen pflegerischen Einrichtung. Wichtig ist nur, dass man da schon mal ja irgendwie ein paar Ideen sammelt, was wirklich dann so das Aufgabenfeld der Pflegekraft dann einfach ist. Genau, um da Aussagen zu treffen und so, wie Liane schon gesagt hat, das Fernsehen spiegelt nicht die Realität wieder.
Ja. Wie sieht denn dann so ein Tagesablauf aus, wenn man einmal da ist? Und gibt es überhaupt was, woran man sich orientieren kann, wie so ein Tag aussehen könnte?
Jetzt in der Praxis?
Ja.
Ja, es gibt schon immer so einen groben Ablauf, der natürlich eigentlich dann immer der gleiche ist, aber trotzdem ist jeder Tag einfach anders. Ja, also wie läuft das ab? Also man kommt natürlich zum Dienst und dann gibt es erstmal eine Übergabe für alle Patientinnen, die einfach auf der Station liegen. Und man kriegt dann eben als Fachkraft eine Patientengruppe zugeteilt, für die man dann zuständig ist und holt sich einfach alle Informationen ein und dann, ich sag mal, läuft das immer so ein bisschen in Runden ab. Also es gibt ja dann verschiedene Zeiten für Medikamente, für Infusionen, die arbeitet man dann ab und macht natürlich auch so körperpflegerische Arbeiten am Morgen und am Abend und ist einfach auch natürlich zwischendurch für die Patientinnen da, weil man natürlich auch Aufklärungsarbeit leistet und genau.
Genau, also wir arbeiten ja alle im Schichtsystem in so einem Akutkrankenhaus, außer man ist vielleicht in den Ambulanzen irgendwie beheimatet, aber in der Regel ist es im 3-Schichtsystem und es gibt schon eine grundlegende Struktur, Aber wir arbeiten mit Menschen und da muss man halt auch flexibel reagieren können. Mhm. Und da kommen dann bestimmte Sachen einfach einen auf dem Weg entgegen, eine Fahrt zum OP oder ein Notfall oder der Patient hat noch eine Untersuchung, weil es ihm nicht gut geht. Also man muss da ganz flexibel einfach reagieren können. Und das ist auch eine Eigenschaft, die so eine gute Pflegefachkraft mitbringen sollte.
Es haben ja auch viele eben, sag ich mal, Grey's Anatomy geguckt. Und man hat dann halt so Ideen natürlich auch von endlosen Schichten und man kann gar nicht nach Hause gehen und schlafen. Passiert das überhaupt?
Also ich glaube, so extrem ist das dann doch nicht. Also man hat natürlich seine Schicht und natürlich kommt es mal vor, dass man vielleicht ein bisschen länger bleibt, weil man irgendwie noch eine Aufgabe zu Ende macht oder weil man vielleicht noch die Übergabe macht. Aber dass man irgendwie wirklich gar nicht wegkommt und wirklich das ein pures Chaos ist, das kommt eigentlich nicht vor, nein.
Wie war das denn so für dich, der Einstieg auch in Dreischichtsystem? Also ich glaube, man kann ja vielleicht auch dafür geboren sein, dass man sagt, auch Nachtschicht, das macht mir gar nichts. Aber meistens hat man ja vorher schon irgendwie einen Rhythmus, den man dann ja anpassen muss.
Also ich muss sagen, ich habe auch ganz, ganz viel durch meine Mama mitbekommen, weil die auch im Schichtdienst arbeitet und hatte da eigentlich nie wirklich ein Problem mit und habe dann eben damit angefangen. Und natürlich das frühe Aufstehen, also wenn der Frühdienst um 5:45 beginnt, dann ist das natürlich schon knackig. Aber man hat ja nicht nur Frühdienste, man hat auch Spätdienste oder mal einen Nachtdienst. Und das ist super abwechslungsreich. Und ich würde sogar sagen, dass man teilweise so ein bisschen mehr Freizeit hat durch den Schichtdienst. Wenn man beispielsweise irgendwie an einem Freitag einen Frühdienst hat und an einem Montag einen Spätdienst, dann ist es natürlich fast wie ein verlängertes Wochenende.
Und man muss sich, wenn man an einer Woche frei hat, keinen Urlaubstag nehmen oder keinen Überstunden frei, wenn man mal zum Friseur möchte oder einen Arzttermin hat oder sich einfach mal mit einem Freund, Freundin treffen möchte. Das geht dann alles. Mhm. Also hat auch sehr, sehr positive Seiten der Schichtdienst.
Ja. Ja, und die Nachtschichten, da kriegt man ja auch immer bestimmt extra Geld als Belohnung.
Ja, ja, und man muss ja sagen, dass die Nachtschichten dann oftmals zum Glück auch ein bisschen ruhiger sind und dann ist auch so eine Nachtschicht eigentlich echt ganz schön.
Ja, und Belohnung, man kriegt ja auch in der Ausbildung eigentlich schon gutes Geld bei euch, ne?
Ja, ich denke, unsere Auszubildenden sind alle tariflich eingruppiert. Im ersten Ausbildungsjahr haben sie 1.340 Euro, im zweiten haben wir 1.400 Euro und im dritten haben wir 1.500 Euro. Also staffelt sich in den 3 Jahren. Ebenso haben es unsere Studenten, gleiche Vergütung. Unsere Auszubildenden und Studenten haben 30 Tage Urlaub, kriegen ihre Zuschläge für Feiertage, Wochenende etc.
Und das ist ja auch der Vorteil, weil sonst, wenn man studiert, kriegt man ja eben kein Geld.
Nein, also nein, nein. Das ist uns aber ganz bewusst, dass wir unsere Studenten oder unsere Auszubildenden auch vergüten müssen, weil, wie wir wissen, suchen alle Berufsnachwuchs und auch der zukünftige Berufsnachwuchs, unsere Studenten und Auszubildenden müssen ja davon leben können oder zumindest ansatzweise ihr Leben damit finanzieren können, sodass wir zufriedene Auszubildende und Studenten haben.
Also 1.300 Euro ist auch echt schon gut. Ich glaube, seit 1.1. dieses Jahr hat sich der Mindestlohn für die Ausbildung auf 750 Euro oder so erhöht. Also nagelt mich jetzt nicht fest, aber wurde auch ein bisschen, aber das sind ja dann doch nochmal fast 600 Euro mehr. Also cool, endlich, dass das ankam, dass das, dieser wichtige Beruf auch mal gut bezahlt wird. Top.
Also hinzu kommen zu den Gehältern, kommen natürlich neben den Schichtzuschlägen, wie Liane ja schon gesagt hatte, einmal Grafikation, sozusagen einmal Urlaubsgeld und einmal Weihnachtsgeld, was unsere Auszubildenden und Studierenden so oder so auch bekommen. Und weiterhin ist es so, dass wir die Studiengebühren an der Hochschule bezahlen plus eine Ausbildungsvergütung für die Studierenden in der Pflege und im Hebammenbereich.
Ja, also wir als Studierende und Auszubildende sind natürlich auch immer dabei, irgendwie in Tarifkommissionen mitzuwirken und auch selber eine Tarifkommission zu bilden und mit Gewerkschaften und Arbeitgebern in den Kontakt zu gehen und auch zu gucken, okay, wie kann man tariflich wieder neu anpassen oder was kann man vielleicht für andere Vorteile am besten auch noch rausschlagen, klar.
Und wie ist das dann, wenn du in der Hochschule bist? Hast du so Blockunterricht oder hast du einmal die Woche irgendwie Uni, wie das in der Ausbildung ja manchmal ist?
Also wir sind zum Glück ein recht kleiner Kurs und deswegen gestaltet sich das immer ganz gut. Man kann sagen, das sind wie so Seminare. Also wir haben, ja, ich sag mal Blockunterricht, immer 90 Minuten und sind dann meistens so von ja 8 bis 15:30 Uhr in der Hochschule. Und dann ist es halt eben unterschiedlich. Also dann gucken wir, also haben wir verschiedene Module oder machen Skills-Unterricht und das gestaltet sich dann immer individuell oder ja auch andere Unterrichtsformen.
Ansonsten ist es so, dass es natürlich gegliedert ist. Da gibt es einen festen Organisationsplan, wann theoretische Einsätze sind dann an der Hochschule und wann halt die praktischen Einsätze entweder bei uns sind oder dann für bestimmte Pflichteinsätze, die in Kooperationskliniken oder Kooperationseinrichtungen verrichtet werden.
Ja, was auch ganz schön ist, ist, dass wir unter der Woche auch teilweise so Selbstlernzeiten haben, wo wir als Studierende dann eben selbstgesteuert Aufgaben machen können, uns Informationen einholen können oder uns auch auf Folgeseminare vorbereiten können und dann in Eigenarbeit studieren können.
Wie hoch ist das Lernpensum im Studium?
Man muss schon was machen. Also ich meine, man studiert halt, ne, und das fliegt einem nicht mehr so zu, wie es vielleicht in der Schule mal war. Ich würde sagen, das ist machbar. Und jeder, der das machen möchte, der schafft das auch. Und jeder, der sich dahinter klemmt, der geht auch seinen Weg, ja.
Wie viel seid ihr in der Klasse gerade oder in der Gruppe?
Also wir sind 7 tatsächlich nur, weil wir einfach der erste Studiengang waren und einfach erstmal geguckt wurde, okay, wie läuft das überhaupt? Und die nachfolgenden Kohorten sind aber auch größer jetzt.
Diese kleine Kohorte ist total positiv für die Studis, weil sie so viel voneinander lernen können und auch die Lehrkräfte an der HGE wirklich sich ja auch speziell auf die 7 nur konzentrieren müssen und nicht noch eine größere Kohorte haben. Also die haben da wirklich gute Grundlagen.
Ja, wir kommen natürlich immer in den Austausch und das ist echt total cool. Wir sind auch als kleiner Kurs natürlich immer füreinander da und sind einfach ein gutes Team.
Fabi, du hast ja eigentlich immer einen ganz guten Einblick, wie nachgefragt der Beruf zum einen von den Schülerinnen ist und zum anderen aber auch, wie viel es überhaupt gesucht wird.
Ich finde, es ist gerade ein Riesenwandel drin, ne? Jedenfalls bei uns in der Region. Hätte man mich so vor Corona gefragt oder bis vor 3 Jahren, war das Gefühl bei mir, es gab zu wenig Bewerber und viel zu viele Stellen. Und die Arbeitgeber mussten auch viele Augen zudrücken und haben eher probiert, jemanden auszubilden und haben viele Chancen gegeben. Da ist jetzt der Wandel. Letztes Jahr war es bei mir sogar so, dass das eine Klinikum gesagt hat, ja, also ich habe dieses Jahr so viele Abiturienten, ich kann dieses Jahr meinen Kurs nur mit Abiturienten irgendwie befüllen. Dann dachte ich, okay, krass. Und das war für die klassische Ausbildung. Also es ist sehr attraktiver geworden und mehr nachgefragt. Kann aber wieder bei uns regional sein. Jetzt weiß ich nicht, ihr seid ja genau andere Ende von Brandenburg als ich Potsdamer. Wie ist es bei euch?
Also auch spürbar mehr geworden im letzten Jahr. Wir haben wirklich so viel Bewerbungen oder Interessenten gehabt, dass wir auch nicht alle einstellen konnten, wo auch dann noch sehr gute bei waren, wo wir leider sagen mussten, die Plätze sind schon vergeben. Aber im Jahr zuvor sah es noch anders aus. Das muss ich auch so einräumen. Haben wir lange gebraucht, die Plätze voll zu bekommen. Im letzten Jahr war es wirklich, da waren wir im Sommer schon in allen 16 Berufen wirklich dicht. Da konnten wir keinen mehr aufnehmen, was mir so ein bisschen leid tat, aber wir haben auch unsere Grenzen, die sollen ja qualitativ gut ausgebildet werden. Und da kann man eben nur eine gewisse Anzahl nehmen. Aber die Interesse ist größer geworden. Ich glaube aber auch, weil die Unternehmen aktiver geworden sind. Also zumindest sehe ich es auch an unserem Unternehmen, dass wir sehr aktiv Kooperationen mit Schulen haben, mit Gymnasien, mit Oberschulen, mit Berufsschulen, ganz viele Projekte mit denen veranstalten, viel Berufsorientierung machen, viel praktische Workshops machen, um die Schüler quasi auch schon frühzeitig in diesen Bereich mit reinzunehmen, sie ein bisschen mit dem Bereich vertraut zu machen und sicherlich auch Interesse für diese Berufe, für einen dieser vielen Berufe, in ihnen zu wecken. Und in der Regel gelingt uns das schon. Also man merkt schon, wenn man vor Ort ist, in den Schulen, bei den Schülern und da mit denen auch spricht, mit denen vor Ort was macht, ist es nachhaltiger, wesentlich nachhaltiger, als wenn ich nur auf der Messe stehe, wo noch 50 andere Unternehmen stehen, ihre Informationen rausgeben. Da nehmen die Schüler so viel Informationen wahr, aber nicht viel bleibt hängen, weil sie von viel zu vielen Adressaten da eben Informationen erhalten, ne? Intensiver ist der direkte Austausch mit den Schülern in den Schulen. Und von der 7. bis zur 11. Klasse sind wir da ganz aktiv und haben im letzten Jahr tatsächlich auch schon angefangen in der 5. und 6. Klasse Berufsorientierung in den einzelnen Schulen zu machen, mit Erste-Hilfe-Kurse oder Ähnlichem, was wir da so im Unternehmen anbieten können. Wir bieten da ganz viele Unterrichtseinheiten noch an für die Schulen, die sie im Einzelnen bei uns auch abfordern können. Da gehen unsere Fachkräfte Tatsache in die Schulen und unterrichten, wenn Stress krank macht oder auch ähnliche Konflikte. Da gehen wir auf ganz viele Themen ein, viele Gesundheitsthemen, und das ist nachhaltig. Also wir spüren es, diese Nachhaltigkeit, indem sich unsere Bewerberanzahl wieder deutlich verbessert hat.
Und auch wenn wir jetzt den Lohn angucken, also ich glaube vor 10 Jahren oder so haben wir noch nicht mal Ausbildungsgehalt gehabt. Und jetzt im ersten Lehrjahr 1300 Euro ist schon große Wertschätzung auch für diesen Bereich. Und ich glaube auch in der Gesellschaft kam endlich an, wir brauchen die Leute, wir brauchen gute Pfleger, Pflegerinnen. Ja, wir sind eine alternde Bevölkerung. Also der Bedarf fällt nicht weg, ist auch ein sicherer Job. Deswegen glaube ich, hat sich auch einfach im Kopf bei vielen Menschen was geändert, wo viele jetzt einfach sagen, ist eine coole Ausbildung, macht Spaß, ist was mit Menschen, was Soziales.
Man hat so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die Pflege ist der einzige Berufszweig, wo man so viele Möglichkeiten hat, auch seinen Weg zu finden, sein Zuhause zu finden, sage ich immer so schön. Also ob es in der Intensivmedizin ist, so wie Marc erzählt hat, oder ob es in der Neonatologie ist oder in der Pädiatrie oder im Notfallzentrum. Also jeder hat die Möglichkeit, sich da weiterzubilden, aber auch irgendwo anzukommen und ja seinen Bedürfnissen eigentlich gerecht zu werden. Die Möglichkeit, in den ambulanten Sektor hinterherzugehen, in die Reha-Klinik, vielleicht auch in der Arztpraxis irgendwo angestellt zu sein. Man hat da so viele Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten. Und dann ist es, glaube ich, auch ein großer Benefit, dass dieser Abschluss auch EU-weit anerkannt wird. Das war vorher ja nicht so. Ist auch ein sehr positiver Faktor, der sich gut entwickelt hat.
Und ich glaube, jeder findet da so seine Nische. Und ich glaube, auch gerade mit dem Pflegestudium eröffnen sich ja noch viel mehr Türen. Also auch wenn man zum Beispiel nach der 10. Klasse die Ausbildung macht und dann den Berufsabschluss macht, kann man ja trotzdem danach noch studieren und eben auch noch ein Masterstudium vielleicht dranhängen. Und es gibt da ja so viele Sachen, die zwar gerade erst am Kommen sind, aber vielleicht sollte man manche Sachen einfach erstmal machen, bevor sie vielleicht auch beschlossen sind.
Du bist ja jetzt auch schon im 5. Semester. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wie es für dich weitergehen soll?
Ja, also ich möchte definitiv ein Masterstudium machen. Ich weiß noch nicht was. Ich möchte das auch berufsbegleitend machen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass auch akademisierte Fachkräfte auch am Bett arbeiten und wirklich die Praxis vor Ort in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen und auch in der ambulanten Pflege die Pflegequalität vor allem verbessern und dort mitwirken. Und deswegen möchte ich dann meinen Master noch machen und dann mal gucken, wo mich der Weg hintreibt.
Und wenn man einen Platz bei euch ergattert hat und den Abschluss macht, ihr habt ja schon gesagt, ihr bildet eigentlich für euch selber aus. Das heißt, in der Regel wird man auch übernommen oder gibt es gar nicht für alle genug Plätze?
Alle Auszubildenden erhalten natürlich ein Übernahmeangebot. In der Regel immer schon ein halbes Jahr vor Beendigung der Ausbildung oder des Studiums. Die bekommen ein Angebot unbefristet, Arbeitszeit nach Wunsch. Also es muss kein 40-Stunden-Arbeitsvertrag unterschreiben. Also wenn sie mit 36, 32 oder 30 Stunden beginnen wollen, auch das ist möglich. Wir setzen in der Regel um, dass sie auch in den Wunschbereichen ankommen. Kommt sicherlich immer ein Stück weit auf den Stellenplan an, aber in der Regel bekommen unsere zukünftigen Kollegen auch den Wunschbereich und dann werden sie bei uns alle übernommen. Sicherlich steht im Arbeitsvertrag erstmal drin, vorbehaltlich des bestandenen Exams. Das müssen sie dann schon noch bestehen und dann werden sie auch übernommen. Gibt es auch eine Übernahmeprämie und dann werden sie bei uns unbefristet eingestellt.
Das finde ich auch wirklich cool an dem Beruf oder an dieser Art von Berufen, die flexible Stundenzahl, also dass man auch wirklich sagen kann, 40 schaffe ich vielleicht aus welchem Grund auch immer nicht, ne? Vielleicht hat man Kinder oder andere Verpflichtungen, dass man dann auch wirklich sagen kann, 32 Stunden reichen mir erstmal und das ja auch immer mal wieder anpassen.
Genau, also in der Regel gibt wenige Pflegekräfte, die tatsächlich 40 Stunden noch arbeiten, beziehungsweise uns ist jetzt die 38,5-Stunden-Woche und dann tariflich. Es ist schon oftmals so, gerade wenn Kinder im Hintergrund sind oder vielleicht auch nochmal ein berufsbegleitendes Studium im Raum steht, dass die KollegInnen dann halt verkürzte Arbeitszeiten haben, beziehungsweise mit der Regelarbeitszeit oder Regelwochenarbeitszeit dann einfach minimiert sind.
Wie wäre es denn dann eigentlich mit einer alleinerziehenden Mutti oder einem alleinerziehenden Papa? Könntet ihr dann auch Rücksicht nehmen auf deren Arbeitszeiten, dann bloß vormittags so wie die Kita-Schließzeiten, oder ist das komplett unrealistisch und man sollte sich das vorher anders überlegen?
Nein, unrealistisch ist es nicht. Ich habe ja auch von Ambulanzen von gesprochen. Da ist es so, dass in der Regel von Montag bis Freitag die Zeiten einfach sind. Und wir versuchen schon alles möglich zu machen. Man muss halt gucken, dass es passt, für alle passt, dass da nicht irgendjemand benachteiligt wird. Aber in der Regel versucht man schon eine Lösung zu finden für denjenigen oder diejenige.
Also das ist nämlich das Coole auch an der Pflegeausbildung. Ich glaube, man kann hinterher als medizinische Fachangestellte arbeiten. Andersherum, wenn ich die Ausbildung medizinische Fachangestellter gemacht habe, kann ich nicht als Pflegefachkraft arbeiten. Also das ist so.
Das ist korrekt.
Und das spricht eigentlich schon wieder für diese tolle Ausbildung oder für dieses super Studium.
Das empfehlen wir den Schülern natürlich auch, indem wir ihnen auch die Wege aufzeigen, die danach noch möglich sind. So wie Marc schon vorhin gesagt hat, man kann auch ohne Abitur die Ausbildung machen, erwirbt ja mit dem Abschluss, mit dem Examen Abiturreife und kann damit ja auch noch jeden Studiengang absolvieren. Sehr großzügig ist da auch unser Unternehmen. Wir schreiben immer Trainee-Stellen aus, 2 bis 3 pro Jahr. Da können die Mitarbeiter sich für bewerben und können sich dann auch für einen Studiengang nochmal entscheiden, ob im Gesundheitsmanagement, Pflegemanagement oder Betriebswirtschaft und können dann übers Unternehmen studieren. Also die machen es dual, sie werden finanziert, das Studium wird bezahlt, sodass auf die Mitarbeiter keine hohe finanzielle Belastung zukommt. Die müssen einfach nur sich selber einbringen und davon profitiert natürlich der Mitarbeiter. Wir als Unternehmen profitieren davon und fördern das. Egal, jegliche Fortbildung. Wenn die fertig sind mit ihrem Examen, können sie sich fachlich fortbilden. Spezialisten werden in Onkologie, Palliativmedizin, Pädiatrie, Intensivmedizin. Oder sie entscheiden sich eher für die Führungsebene, Stationsleitung, Bereichsleitung, Pflegedirektion etc. Auch das ist ja möglich, dass unsere Mitarbeiter sich dahin qualifizieren können. Also ganz, ganz viele Wege. Sie können allerdings auch noch Medizin studieren oder Sonstiges, wenn der Wunsch noch da ist.
Mart, wie war das bei dir? Die meisten, die zu mir in die Beratung kommen, die wollen immer operationstechnische Assistentin, Assistent oder anästhesietechnische Assistent, Assistentin. Warum hast du den Weg nicht eingeschlagen, sondern lieber das duale Studium?
Also ich habe mich bewusst für die Pflege entschieden, weil ich gerade durch das Pflegestudium wirklich so viele Chancen sehe. Also ich kann in die Lehre gehen, ich kann in die Forschung gehen. Ich habe wirklich eine ganz große Bandbreite auch an Fachweiterbildungen. Also wie Liane schon gesagt hat, Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativmedizin. Und ich habe wirklich so viel Spaß am Arbeiten mit Menschen und man kriegt dort ganz, ganz viel zurück. Und ich glaube, da sind sich alle einig, das ist irgendwie das beste Feedback, was man bekommen kann von den Patientinnen und Patienten. Und ja, durch diese Karrierechancen habe ich mich dafür entschieden.
Also über die Hochschule haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Was uns natürlich auch noch interessiert ist, was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen? Einmal für das Studium, aber natürlich auch für die Ausbildung. Was sind da die Voraussetzungen? Auf was achtet ihr auch vielleicht für bestimmte Fächer oder sowas?
Zum einen muss die Voraussetzung gegeben sein, dass für das Pflegestudium ein Abitur da ist, entweder ein Fachabitur oder halt eine allgemeine Hochschulreife. Natürlich sollten die naturwissenschaftlichen Fächer so annähernd sein, aber uns ist viel, viel wichtiger, dass die BewerberInnen dann einfach zum Pflegeerfahrung vielleicht mitbringen, dass sie empathisch sind, dass sie flexibel reagieren können, dass sie wirklich auch teamfähig sind, was ganz, ganz wichtig ist in unserem Bereich und einfach Lust haben, an der Pflege mitzuwirken und ja, da ganz so interessiert sind.
Wie läuft bei euch der Bewerbungsprozess so ein bisschen ab? Also man schickt jetzt eine Bewerbung, worauf achtet ihr da?
Zum einen, dass die Bewerbungsunterlagen natürlich vollständig sind. Ansonsten ruft Liane auch gerne zurück und fragt nach, Mensch, wo ist denn das Abschlusszeugnis oder wo ist denn der Lebenslauf oder was machen Sie jetzt aktuell, wenn es nicht ersichtlich ist oder Praktikanachweise? Dann zum anderen ist es so, dass wir über das Bewerbermanagement das geschickt bekommen. Dann wir die Liane die Häuser der Bewerberin zuordnet. Also sie guckt schon, wo ist wohnortnah die nächste Klinik zum Beispiel oder wo hat sich der Bewerber oder die Bewerberin explizit beworben und schickt das weiter dann. Kriegen zeitnah eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Dann gibt es ein kurzes Bewerbungsgespräch, sage ich so, von einer halben Stunde ungefähr. Und dann schauen wir einfach. Wichtig ist diese Persönlichkeit und Zensuren sind wichtig, aber nicht das Wichtigste, sondern oftmals stimmt das Bauchgefühl bei den sozusagen Gegenübersitzenden einfach auch. Ne? Wenn jemand strahlt für die Ausbildung oder ganz tolle Eigenschaften schon mitbringt oder vielleicht auch familiäre Erfahrungen hat, das merkt man ganz schnell bei dem Gegenüber. Und ja, so ist in der Regel das Prozedere in allen Gesundheitsfachberufen, die wir am Werner-Forstmann-Krankenhaus auf jeden Fall ausbilden, bis auf den Hebammenbereich, weil die Bewerberlage da so hoch ist und wir nur 2 Studienplätze haben, machen wir tatsächlich so einen Bewerberinnentag dann draus, wo praktische Skills geprüft werden, so ein bisschen Theorie-Input nochmal dabei ist, aber auch ein kurzes Kennenlerngespräch einfach mit den Praxisanleitenden aus dem Kreißsaal und aus der Geburtshilfe wird dann so ein ganzer Tag arrangiert und das macht sich auch immer sehr gut.
Was sind da so praktische Übungen?
praktische Übung ist tatsächlich, wenn wir die Möglichkeit haben, in einen der beiden Kreissäle, die wir vor Ort haben, zu gehen, vielleicht so eine Situation mit einer sehr schwierigen Mama nachzuspielen. Und wir gucken einfach, wie die BewerberInnen sich verhalten dann in dem Moment.
Also ich möchte mich nicht auf den Stuhl setzen.
Das Studium ist ja auch neu. Ist das jetzt deswegen so beliebt oder war der Beruf auch vorher als Ausbildungsberuf schon so heiß begehrt?
Also als Ausbildungsberuf war er auch schon sehr begehrt. Also und wie gesagt, es gibt nicht viele Hochschulen, die dieses duale Studium einfach anbieten. Und es gibt viele junge Frauen oder auch gerade Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, wo dieser Wunsch nochmal entsteht, doch nochmal was anderes zu machen. Wir haben auch eine Studierende, die tatsächlich in einem renommierten Unternehmen eigentlich schon Fuß gefasst hatte und nach der Geburt ihres Kindes gesagt hat, nein, das ist jetzt doch nicht meine Erfüllung, ich möchte jetzt nochmal was anderes und hat im letzten Jahr dann das Studium zur Hebamme bei uns nochmal gestartet. Und die Bewerbungen kommen wirklich aus ganz Deutschland.
Also Alter spielt bei Bewerbungen im Gesundheitsbereich auch nicht mehr so die Rolle?
Nicht unbedingt, nee. Also im Pflegebereich merken wir jetzt schon aktuell, dass es eher die Jüngeren sind, die sich bewerben. Im Hebammenbereich, OTA, ATA, haben wir aber alle Altersstufen, auch im therapeutischen Bereich. Ganz oft entsteht so ein Wunsch nach so einem Ereignis wie, ich habe eine Geburt hinter mir oder ich habe privat, familiär irgendwie ein Ereignis hinter mir, musste jemand pflegen und da entsteht der Wunsch nochmal gesellschaftlich auch was zu leisten vielleicht und dazu beizutragen, dass vielleicht auch das Gesundheitsunternehmen positive Bahnen läuft, genau.
Kann man bei euch noch die Bewerbung persönlich abgeben oder wollt ihr alles per E-Mail oder über euer Portal?
Also persönlich ist natürlich auch möglich, bevorzugt natürlich übers Portal, aber wenn jemand persönlich vorbeikommt, dann schicken wir es zum Bewerbermanagement, dann wird es eingepflegt und dann ist auch gut. Okay. Genau. Oftmals kommen die Bewerbungen dann einfach auch auf irgendeiner Messe, die werden dann Liane zum Beispiel in die Hand gedrückt, Mensch, ich bewerbe mich, hier haben sie schon mal und dann macht Liane das.
Also mein Tipp für euch Zuhörer, macht es doch schon ein bisschen digital. Es ist auch nicht bös gemeint, wenn der Arbeitgeber zu euch sagt, hier ist das Portal, da ist der QR-Code, bitte lad alles hoch. Das ist heutzutage normal, aber schön, dass es auch noch anders geht und ein bisschen menschlicher. Aber der technologische Fortschritt kommt da auch immer weiter.
Wie viele freie Plätze habt ihr denn zum Beispiel in der Pflegeausbildung?
Also ich kann mal nur fürs Werner-Forstmann-Klinikum sprechen. An der Pflege ist es so, dass wir im Oktober 30 Auszubildende aufnehmen. Im April, wir fahren immer zweigleisig, dann 12. Und im Oktober kommen dann hinzu halt die 5 Pflegestudierenden plus die anderen Gesundheitsfachberufe.
Aber das heißt ja auch, dass wenn man jetzt beim halben Jahr eine Absage bekommt, weil es zu viele waren, dass man sich dann eigentlich ja schon fürs nächste halbe Jahr nochmal es versuchen könnte, wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt zu euch.
Genau, also das kann man durchaus machen. Wir gucken auch, wenn es manchmal ist ja so, dass jemand sich im November entscheidet, ach Mensch, es wäre jetzt doch gut gewesen, in die Pflegeausbildung zu gehen. Und dann würden wir, wenn wir Kapazitäten haben, demjenigen auch ein FSJ zum Beispiel anbieten, so wie Marta es gemacht hat. Das ist immer ein cooler Weg und gerade nach Corona, also Post-Corona, haben wir gemerkt, Mensch, die SchülerInnen, die haben gar nicht so Erfahrung in den Häusern oder auch gar keine Praktikamöglichkeiten in irgendeiner Weise gehabt. Und so ist ein FSJ einfach zur Überbrückung immer ganz gut oder halt zur Findung. Oder manch einer weiß noch nicht, wohin geht denn sein Weg. So, deshalb mache ich immer gerne Werbung für so ein FSJ auch tatsächlich.
Wie viele Bewerber habt ihr so ungefähr immer, besonders für die Pflege, fürs Pflegestudium?
Ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es steckt noch in den Kinderschuhen. Wir haben uns vorhin schon unterhalten. Also jetzt momentan ist es ein bisschen brachliegend, sag ich mal. Aber wir haben eigentlich jedes Jahr jetzt, also seit 2023 existiert ja dieser Studiengang, immer 5 Studienplätze fürs Werner-Forstmann-Klinikum jetzt zusammenbekommen.
Insgesamt waren es 9 fürs Unternehmen, nochmal in den anderen Krankenhäusern verteilt. Und die konnten wir auch besetzen.
Ja, cool. Und gibt es eine Zeit, wo ihr sagt, bis dahin müsste man sich bewerben?
Also für die, generell haben wir keine Bewerberfrist, außer für den Hebammenbereich. Da haben wir gesagt, gut, so bis Ende März wäre ganz gut, weil die Bewerberlage halt so komplex ist und so vielseitig ist, dass wir einfach ja auch irgendwann einen Termin für diesen Skilltag einfach einigen oder für BewerberInnen-Tag einfach festlegen müssen. Ansonsten kann man sich unterjährig immer bewerben, idealerweise gerade fürs Studium oder für die Pflege. Ich sag immer so im Frühjahr für den Oktober ist immer ganz gut oder dann dementsprechend dann im Herbst für April. Also so ein halbes Jahr vorher ist immer ganz nett, wenn jetzt kurzfristig irgendjemand dazustößt, ist das auch möglich. Wir haben auch schon mal jemanden eingestellt, einen Tag vorher, vor Ausbildungsbeginn.
Oh Gott, das will der Berufsberater nicht hören, weil der Berufsberater sagt immer besserwisserisch, ein Jahr im Voraus.
Ja, wir haben tatsächlich auch welche, die sich schon 2 Jahre vorher bewerben, ja, gerade für den Hebammenbereich oder auch OTA, ATA ist auch sehr nachgefragt. Aber 3 Jahre vorher eine Zusage geben, ist dann halt auch schwierig. Dann müssen die halt in diesem Bewerberverfahren dann einfach drin bleiben und dann gucken uns die dann zum gegebenen Zeitpunkt einfach an.
Wie viele Stellen habt ihr immer bei OTA und ATA?
OTA sind es im Werner-Forstmann-Klinikum 3 pro Jahr. Wir fangen entweder mit 2 im April und 1 im Oktober oder genau andersrum dann an. Und ATA sind 2 im April.
Okay, also wirklich 30 zu 2.
Genau.
Ist schon eine andere Hausnummer.
Genau. Aber wie gesagt, wir machen immer große Werbung. Natürlich müssen die technischen Berufe auch ausgestattet werden. Aber für den Pflegebereich kann man wirklich übereingesetzt werden und hinterher auch im Bereich der Anästhesie und im OP. Also von daher da auch die Einsatzmöglichkeit.
Deswegen meine Empfehlung als Berufsberater, immer erst die Pflegeausbildung und das Pflegestudium angucken, weil man wirklich am meisten Chancen hat.
Aber wir können ja auch noch mal ein bisschen auf die anderen Berufe gucken, weil ihr habt ja eben so viele. Also ich habe ja auch noch Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden. Das sind ja dann eher so die therapeutischen Berufe, richtig?
Ja, wir haben die therapeutischen Berufe, wie du schon gesagt hast, Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. In der Ergotherapie sind es in meinem Schnitt so um die 11 Ausbildungsplätze pro Jahr. Da haben wir allerdings auch die Besonderheit, dass wir da Bewerbungsfristen einhalten müssen. Das ist der einzigste zusätzliche Beruf. Da muss man sich dann auch mal bis Ende März des laufenden Jahres beworben haben, weil auch dort gibt es dann so ein Auswahlassessment, weil auch in diesem Beruf eine sehr, sehr hohe Bewerberquote ist. Die therapeutischen Berufe sind in den letzten Jahren bei unserer jungen Generation sehr in den Vordergrund gerückt. Ich bemerke schon, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Bewerbungen in den therapeutischen Bereichen haben, also Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie sind Berufe, die man nicht 24/7, also im Dreischichtsystem ausübt, dennoch in einer Klinik oder in einer Praxis ausüben kann und sehr nah am Patienten sind und sind dadurch Berufe, die eben doch sehr begehrt sind. Und auch da das Gleiche wie bei dem Hebammenstudium, viele Bewerber auf doch begrenzte Ausbildungsplätze. Dazu kommen natürlich die medizinisch-technologischen Berufe, also der medizinische Technologe für Radiologie, Funktionsdiagnostik und Labor. Die bilden wir auch aus. Bei all diesen Berufen müssen die Schüler wissen, dass sie einen FOR-Abschluss mitbringen sollten. Den brauchen wir tatsächlich als Zugangsvoraussetzung. Und für all diese Berufe auch ein Praktikum. Also in all diesen Berufen wünschen wir oder wünschen die Ausbilder und die Häuser, die Schulen, die Kooperationsschulen, dass unsere zukünftigen Auszubildenden schon ein Praktikum in diesen Berufen gemacht haben oder absolviert haben, weil es einfach sehr spezielle Bereiche sind, die man sich angucken muss. Labor beinhaltet ganz viel, ist nicht nur das Untersuchen von Blutgruppen oder Körperflüssigkeiten, Wundsekrete oder Gewebe, da kommt noch ganz viel mehr dazu. Und das muss ein Schüler einfach mal gesehen haben, um zu gucken, was kommt da auf mich zu. Und darum müssen die in diesen Bereichen, sollen sie Praktika vorher absolviert haben.
Habt ihr da auch 4 Wochen Praktikum? Weil das ist in der Schulzeit meistens immer gar nicht so.
Nein, machbar. 14 Tage in jedem Fall. Und wir, wenn die Schüler Interesse haben, die melden sich dann auch und sagen, war ganz toll, würde ich auch gerne nochmal machen. Dann empfehlen wir ihnen natürlich in der Ferienzeit nochmal ein bisschen Zeit zu opfern, eine Woche oder 2 und nochmal in ein Ferienpraktikum zu kommen. Bei uns gibt es diesen besonderen Vorteil, wenn man ein Praktikum macht und sich für einen Beruf interessiert oder sagt, hat mir ganz toll gefallen, würde ich mir gerne nochmal 1-2 Mal anschauen, dann kann man bei uns auch einen Patenschaftspraktikantenvertrag erhalten. Was für die Schüler bedeutet, sie können bis zu 20 Tage im Jahr bei uns gegen Bezahlung tatsächlich ein Praktikum machen. Also sie kommen dann nicht umsonst, sie kommen 7,50 Euro die Stunde und können dafür ein Praktikum machen. Nicht mehr wie 20 Tage in den Ferien, aber die sind möglich. Wir können nur sagen, ist auch eine sehr, sehr gute Methode. Wir konnten rückwirkend eigentlich immer alle Patenschaftspraktikanten tatsächlich als zukünftige Auszubildende gewinnen und auch einstellen.
Die Idee klaue ich, das schlage ich mal meinen Kliniken auch vor.
Für wen sind denn dann so Berufe, wo man auch zum Beispiel im Labor ist oder wo man mehr auch in den therapeutischen Sachen ist, geeignet? Also bei welchem Gedanken wäre das dann vielleicht eher was für mich als jetzt Pflege oder?
Grundvoraussetzungen, glaube ich, sind in allen Berufen so ein bisschen gleich. Also diese soziale Kompetenz braucht man, glaube ich, in jedem dieser Berufe. In den therapeutischen Berufen, also im Labor, in der Radiologie, da brauche ich schon Menschen, die sollen mathematisch interessiert sein, technisch interessiert sein. Da geht man mit sehr, sehr viel Technik um. Na, da muss man sehr organisiert sein und sehr, sehr genau sein. Also da brauche ich wirklich Leute, die gut rechnen können, die sehr gewissenhaft sind. Wenn falsche Laborwerte rausgehen, hängt daran die Gesundheit des Patienten, eine falsche Therapie eventuell oder eine falsche Diagnose. Ne? Da muss ich mich wirklich drauf verlassen können. Und das müssen auch zukünftige Auszubildende sein, die sich dieser Aufgabe bewusst sind, dass man da auch wirklich gute, sehr gute mathematische Kenntnisse mitbringen soll und hohe technische Interesse. Die technische Interesse brauchen sie bei jemandem in der Radiologie wie im OP. Auch da, es wird ja schon ganz viel mit Technik gearbeitet im Gesundheitswesen oder in der Gesundheitsbranche. Das wird auch immer mehr zukünftig. Auch durch die künstliche Intelligenz kommt ja da nochmal ein Stück weit mehr auf uns zu. Da entwickelt sich ja nochmal mehr. Das sind schon eher die Jugendlichen, die mehr in diese Richtung interessiert sind. Computer, Internet, EDV, Technik und eher so Mathematik, Chemie, wie auch immer. Also das sind die Bereiche, wo die Schüler Interesse für haben sollten, vorwiegend Interesse für haben sollten, unabhängig davon, aber immer teamfähig sein müssen oder einfach erforderlich. Man macht nichts alleine in diesem Bereich. In keinem der Bereiche arbeitet man alleine, man arbeitet immer im Team, sei es mit anderen Berufsgruppen zusammen oder mit dem eigenen Team. Und man muss motiviert sein, einsatzbereit sein. So Fähigkeiten, die wir da eigentlich auch ein bisschen erwarten.
Und dann, damit wir vollständig sind, habt ihr ja auch noch die Ausbildungsberufe im Bereich der Verwaltung.
Ja, wir bilden auch noch in der Verwaltung aus, den Fachinformatiker in der IT-Branche. Wir bilden den Bürokaufmann, also Management für Bürokaufmann an. Das sind die beiden Verwaltungsberufe, die wir noch anbieten oder ausbilden. Dazu kommt dann in der Technik eher der Gebäudereiniger und der Koch, den wir noch ausbilden. Und ja, zusätzlich kommt dazu, dass wir Studierende, Dualstudierende, die Medizintechnik studieren oder soziale Arbeit studieren, die Studienplätze haben, bei uns in der Praxis auch begleiten. Die können ihr praktisches Studium bei uns im Unternehmen auch absolvieren und erhalten dann Tatsache die gleiche Vergütung wie die Studenten, die sie jetzt bei uns ja auch erhalten. Und hat dann eine große Chance oder eine gute Möglichkeit, auch bei uns im Unternehmen übernommen zu werden. In den Verwaltungsberufen ist es so, dass wir die FOR benötigen, gerne auch sicherlich mit Abitur, aber FOR ist erforderlich und dann kann man bei uns auch in allen Verwaltungsbereichen, ist ja ein sehr, sehr großer Verwaltungsapparat in so einem Unternehmen, kann man tatsächlich in allen Bereichen seine praktische Ausbildung machen. Da geht es nicht nur um die Personalabteilung oder Finanzbuchhaltung, Controlling, Patientenabrechnung, die ganzen Sekretariate, Chefarztsekretariate. Da sind überall Möglichkeiten, wo unsere Verwaltungsauszubildenden ausgebildet werden und dann auch schauen können, welcher Bereich passt zu mir nachher, wenn ich fertig bin und erhalten natürlich auch ein Übernahmeangebot.
Also eigentlich ist ganz egal, was man für eine Ausbildung machen möchte. Man kann einfach erstmal hinfahren zur GLG und dann findet man irgendwas, was passt.
Ein Beruf fehlt noch und ich wette, den habt ihr nicht, weil der ist so selten vertreten. Wie sieht es denn aus bei euch mit der Diätassistentin?
Bilden wir tatsächlich nicht aus.
Ja, und das ist auch so, also wir haben vielleicht hier Berlin-Brandenburg 4 Stellen. Also das zeigt, es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Ausbildungsbereich. Und wenn so ein großes Krankenhaus das nicht ausbildet, dann ja, ist der Arbeitsmarkt auch wirklich hinterher sehr, sehr klein.
Also wir haben Diätassistenten eingestellt, die arbeiten bei uns und versorgen unsere Patienten auch hervorragend. Die kommen zu uns in die Einrichtung und werden dann zu dieser Ausbildung delegiert.
Ah.
Das machen wir schon. Die müssen ja die Ausbildung haben. Als Ausbildungsberuf an sich bieten wir es im Unternehmen nicht an. Noch nicht, vielleicht kommt es noch.
Das ist dann Nummer 17.
Alle Informationen zu allen Berufen und allen Studiengängen findet man natürlich auf der Internetseite. Die verlinken wir auch nochmal hier im Text. Und da gibt's dann wirklich Termine und Orte und Voraussetzungen und so. Das kann man gar nicht übersehen auf der Karriereseite, richtig? Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Marth, erstmal noch viel Erfolg mit deinem Bachelor.
Vielen Dank, Dankeschön.
Und der Ausbildung. Ja, und euch vielen Dank für euren Besuch.
Recht herzlichen Dank.
Danke auch.
Dass wir da sein durften.
Und Fabi, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon gespannt, was wir machen.
Von A bis Zubi.
Spezial mit der Agentur für Arbeit.
Der BB-Radio Ausbildungspodcast mit Ida.
Alle Infos auf bbradio.de, arbeitsagentur.de und meinejba in brandenburg.de.